Warum ich als Naturwissenschaftler Christ bin.
Sie dürfen nicht denken,
dass ich meine, dass man einen Menschen in das Christentum hinein argumentieren kann. Ich denke das nicht. Das Einzige, was man tun kann, ist die Schwierigkeiten, die intellektuellen Schwierigkeiten und die anderen Schwierigkeiten ausräumen, die einen Menschen aufhalten können, Christ zu werden. Ob er will oder nicht, steht dann offen. Viele Leute meinen, dass sie wegen den intellektuellen Schwierigkeiten nicht Christ werden können. Ich sage Ihnen, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Wenn man ein bisschen tiefer denkt, ein wenig unter die Oberfläche geht, dann sind wenig Schwierigkeiten für die meisten Menschen in der wirklichen Wissenschaft. Die Schwierigkeiten liegen bei den falschen Interpretationen der Tatsachen. Zum Beispiel, viele Leute sagen, sie können nicht Christ sein, weil das Leben selber entstehen könnte. Fest überzeugt. Und sie gehen weiter und sie sagen, das Leben wird überall spontan entstehen, wo die Temperatur, die Feuchtigkeit und die Materie richtig sind. Das ist Unsinn. Das sollte jede Wissenschaft wissen. Und doch wird es an ihren Schulen und Universitäten gepredigt. Nun, diese Schwierigkeiten räume ich aus. Ich habe es letzte Woche vor der ganzen Universität Oxford getan. Aber dann, wenn die Schwierigkeiten ausgeräumt sind, steht einem Menschen die Wahrheit offen. Solange die Schwierigkeiten da ist, meint er, dass er Christus nicht wählen kann, weil es in Kollision steht mit seiner Intelligenz. Räumt man diese Schwierigkeiten aus, dann hat er eine freie Wahl, ja oder nein. Und was ich mich bemüht habe zu tun diese Woche, ist nur Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Jetzt steht Ihnen die Wahl offen. Sie können Nein sagen. Sie können auch Ja sagen. Ich wollte Ihnen Ihre Freiheit zurückgeben, die Ihnen genommen worden ist. Nur das. Deshalb brauche ich die Methoden von vielen sogenannten Evangelisten, die man Psychoterror nennen kann, dass die Leute Angst haben vor der Hölle. Das ist nicht gut. Ich habe selber großen Respekt vor dem Teufel und vor der Hölle. Aber ich kann nicht die Leute schrecken ins Reich Gottes. Das hat man so oft probiert. Das geht nicht. Das ist die falsche Methode. Man kann denen sagen, so ist es. Jetzt wähle du. Und das ist nicht Psychoterror. Okay? Das zum Geleit. Jetzt lese ich Ihnen ein Wort vor, damit wir eine Basis haben, miteinander zu reden heute Abend. Und heute Abend mache ich nicht so, es ist doch Sonntagabend. Ich mache nicht so hohe, schwierige Wissenschaft. Ich mache schon Wissenschaft, aber nicht schwierig. Ich mache Sonntagabend nicht, nicht wahr? Hören Sie zu. Ich sage Ihnen nicht, wo es ist, aber Sie können schätzen ungefähr, wo es ist, nicht wahr? Wenn Sie die Bibel kennen. Das, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Das ist ein Statement. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart, hat es ihnen klar gemacht. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt in den Werken betrachtet deutlich zu ersehen. Das heißt, wenn man die Schöpfung anguckt, sieht man
die Notwendigkeit eines ewigen Schöpfers. Das ist rein logisch. Das ist mit Verstand.
Und ich werde darauf eingehen und Ihnen zeigen, dass Paulus, das ist Römer Kapitel 1, dass Paulus absolut wissenschaftlich gesehen recht hatte. Ist seit der Erschaffung der Welt, also seitdem Zeit und Materie und Energie erschaffen wurden, deutlich zu ersehen. Damit die Menschen keine Entschuldigung haben, Atheisten zu sein. Also nicht an Gott zu glauben. Wenn man die Schöpfung vor sich hat, sagt Paulus, ist man ohne Entschuldigung, wenn man einen Schöpfer nicht in Betracht zieht. Das heißt, wenn Sie heute ohne Gott, den Schöpfer, gelebt haben, sind Sie ohne Entschuldigung. Und ich weiß, wie schrecklich es ist, angeklagt zu werden, weil man schuldig ist. Und vor Gott angeklagt zu werden, weil man schuldig ist, weil man das Gehirn nicht benutzt hat, ist eine schreckliche Sache. Deshalb, weil sie durch die Schöpfung Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Ehre und Dank erwiesen, haben sie ihm heute am Sonntag Ehre und Dank erwiesen. Die Menschen haben nicht gewählt, das Gott zu tun. Jetzt hören Sie, was kommt. Hören Sie, was kommt. Es ist was ganz Erstaunliches. Deshalb sind sie in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfielen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Das heißt, dass wenn man die Gedanken nicht benutzt, um zum Schluss zu kommen, dass es einen lebendigen Schöpfer gibt, wenn man die Gedanken, die normalerweise, wenn sie gesund sind und funktionieren, nicht benutzt, das zu tun, nimmt einem Gott die Fähigkeit zu denken. Das heißt, jetzt sage ich es auf billige Art und Weise, wenn man die Gedanken nicht benutzt, um zu der Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, verkorkst einen Gott die Gedanken. Die Gedanken kommen in einen eitlen Wahn, zu denken, was nicht taucht. Okay? Ist ein starkes Wort. Ich will Ihnen zeigen heute Abend, wie das stimmt in der ganzen Wissenschaft. Ich habe gesagt, warum ich als Wissenschaftler Christ bin. Und ich bin in Antwort. Als ich nach Oxford kam, da haben die Professoren, obwohl es eine kirchliche Schule war, kirchliche Universität war, innerlich haben sie das getan mit zusammengebissenen Zähnen. Sie hatten es nicht gern, von den Schwarzen beherrscht zu werden. Sie wissen, wie ich das meine. Und hintenrum haben sie direkt gezielt zum Atheismus erzogen. Direkt gezielt. Zum Beispiel, ich saß zu den Füßen von Sir Gavin de Beer, also war vom hohen Adel, er war Franzose eigentlich, aber hat sich beliebt gemacht in dem Hof, nicht wahr, und bekam den Titel Sir. Und war ein ausgezeichneter Professor. Also seine Vorlesungen waren das Modell für die Welt. Und er lehrte, er dozierte Zoologie dort. Und ich hatte den anderen, den ich gestern Abend erwähnte, E.B. Ford, er war auch ausgezeichnet. Und dann hatte ich einen Chemiker dort, namens Robert Robinson, er war auch hoch im Adel dort, und ein ausgezeichneter Mann. Wir hatten wirklich gute Professoren. Aber was sie uns gelehrt haben, das war etwas weniger. Sie konnten sehr gut lehren. Pädagogisch waren sie ausgezeichnet. Aber der Inhalt, also Chemie war schon gut, aber Biologie. Wir haben einmal eine Aufgabe bekommen, um das Blatt einer Pflanze analytisch zu behandeln. Und da sollten wir spezifisch die Poren an dem Blatt dieser grünen Pflanze, die eben die Passage von Wasser
raus und CO2 rein. Bestimmt, wir sollten sie untersuchen. Und ich habe gesagt, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe gesagt, es ist ja klar, dass diese Poren in dem Blatt teleonomisch sind. Denn wenn das Wasser ausgeht in dem Blatt, dann schließen sich die Poren. Und das ist doch zweckmäßig. Das verhindert, dass die Pflanze austrocknet. Da habe ich dafür eine Null bekommen. Das war mir sehr schwer, denn ich dachte, ich hätte eine Leistung vollbracht. Mindestens 10 Wert, das war das Höchste. Dann habe ich eine Null bekommen. Denn es war ganz klar, sagt er, dass das ganze Leben aus Zufall bestand. Aus Zufall. Wie sonst könnte die Evolutionslehre richtig sein, wenn nicht alles hervorging aus den Eigenschaften der Materie? Und diese Leute bekamen sehr hohe Ehren für ihre Weisheit, indem sie den Buben und den Studentinnen dort beibrachten, dass die Biologie vollkommen durch Zufall entstanden sei. Nun, ich habe das noch bezweifelt, denn meine Mutter und die Lehrer in der Grammar School in Wallingford, die haben uns immer gelehrt, dass Paley's Natural Theology, also die natürliche Theologie von Paley, alles erklärt. Wir haben, als wir naiv waren und vom Land waren, gelernt, dass wenn es eine Uhr gibt, dann muss es einen Uhrmacher geben. Das leuchtet doch jedem ein. Und wenn es einen Anzug gibt, dass es einen Schneider gibt und einen Weber, der das Garn gewebt hat. Das haben wir doch gelernt. Wenn es eine Brille gibt, ist klar, dass es einen Optiker gibt. Okay? Das war uns ganz klar. Und wir haben gedacht, das sei Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Rein technisch gesehen, rein akademisch gesehen, war das unbewusst unsere Meinung, obwohl wir nie die Konsequenzen gezogen haben, dass wenn es einen Schöpfer gibt, man soll ihn doch ernst nehmen. Und wir haben das geäußert vor unserem Professor und vor den anderen Professoren auch. Wir sagten, ja, also wir müssen hier lernen, dass alles durch Zufall entstanden ist. Was sagen Sie dagegen? Und dann habe ich es auf den Kopf bekommen. Da habe ich es auf den Deckel bekommen, also ganz wirklich. Denn ich hielt eine Vorlesung vor der ganzen Universität gegen diese Leute, die an Paley vor 100 Jahren, 140 Jahren noch glauben. Dann wissen Sie, was Sie uns gesagt haben? Dass wir Ignoranten seien. Und das ist sehr schwer, wenn ein Student ignorant genannt wird. Sehr schwer. Dann wissen Sie, wie er das getan hat. Er hat gesagt, im 1860 fand in der Universität Oxford, wo Sie jetzt die hohe Ehre haben, Student zu sein, eine Debatte zwischen T.D.H. Huxley und Samuel Wilberforce. Samuel Wilberforce war der Bischof von Oxford und, merken Sie wohl, Professor der Mathematik. Ein Mann. Bischof zu sein und Professor der Mathematik war schon etwas. Und er hat eine Debatte gehalten mit T.H. Huxley, der das Mundstück war von Charles Darwin. Und sie haben gesagt, Charles Darwin, T.H. Huxley, hat gesagt, Charles Darwin hat recht, denn er hat bewiesen, dass Paley, der vertreten wurde von Samuel Wilberforce, Unrecht hatte, dass er im Irrtum war. Und da haben wir gesagt, also wir interessieren uns dafür, wir wissen nicht, was diese Debatte war, würde er das uns vortragen, er hat es getan. Sie kennen alle die Geschichte. Sie kennen die Geschichte, es ist doch Weltgeschichte, dies. Dass Huxley gesagt hat zu Wilberforce, geben Sie mir, Herr Professor, 6 ewige Schreibmaschinen. Schreibmaschinen waren gerade aufgekommen zu der Zeit. Und ich will Schreibmaschinen haben, die nie kaputt gehen.
Eine Leistung, nicht wahr?
Und diese Schreibmaschinen müssen unendliche Mengen von Papier haben. Und sie müssen unendliche Mengen haben von Tinte.
Dass sie immer schreiben können. Und dann kicken wir an diese 6 Schreibmaschinen 6 ewige Affen, die nie sterben. Okay? Und er sagte, wenn Sie mir das als gegeben geben, dann werde ich Ihnen, Herr Bischof, beweisen, dass es keinen Gott gibt. So sagte der Bischof, wenn Sie mit mir argumentieren wollen, erlaube ich Ihnen das. Sie haben von mir aus 6 ewige Schreibmaschinen mit 6 ewigen Affen dran gekettet, mit unendlichen Mengen von Papier und unendlichen Mengen von Tinte. Und jetzt lassen wir die Affen hauen drauf, wie ich haue, nicht wahr, mit 2 Fingern auf die Schreibmaschine. Und dann wollen wir mal gucken, was rauskommt. Und da hat Huxley gesagt, dass er sie tippen ließ, bis die Ewigkeit fast vorbei war.
Nun, ich habe gleich Einspruch erhoben. Wie kann man sagen, die Ewigkeit sei fast vorbei? Habe ich noch nicht gut. Lassen wir das. Die Ewigkeit ist fast vorbei. Sehr, sehr, sehr lange Zeit. Okay?
Na, sagte der Huxley, ich gucke jetzt, was diese ewigen Affen durch Zufall, durch Hauen, gehirnloses Hauen, getippt haben. Und dann tauchte er, als ob er guckte in diesen ewigen Mengen von Papieren. Und da fand er ganz plötzlich, ah, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Nun, der Bischof sprang auf die Füße und sagte, das sei eine Blasphemie.
Denn nicht die Affen hätten den 23. Psalm, dies ist geschehen in der Universität, wo ich letzte Woche war. Die haben mich gebeten, den Gedächtnisvortrag zu T.H. Huxley zu halten. Und das habe ich getan. Dort, wo er es gemacht hat. Da hat er gesagt, T.H. Huxley, zu Samuel Wilberforce, warum gucken Sie so schief? Der 23. Psalm muss da sein. Da sagt der Bischof, ohne David kann er nicht da sein. Und da sagt der Huxley, Sie sind Professor der Mathematik und Sie argumentieren mit mir. Und der Wilberforce sagte, sicher argumentiere ich mit dir. Da hat er gesagt, der Bischof, beweisen Sie mir das.
Und er sagt, mit Vergnügen.
Kennen Sie, Herr Professor der Mathematik, die Wahrscheinlichkeitsformel?
Sicher kenne ich die Wahrscheinlichkeitsformel.
Aber ich sehe nicht, wie das den Zaun produziert.
Nein, sagte Huxley,
weil Sie eben die Sache nie richtig überlegt. Sie sind ein frommer Mann, die Frommen überlegen nicht. Was meinen Sie?
Er sagte, hören Sie mal, Sie wissen, dass wo T für Tempus, Time, Zeit, unendlich ist, wo man sehr, sehr, sehr unendliche Menge von Zeit hat, und wo der Stoff, die Menge von Materie, unendlich ist, da wird P, Probabilität, die Wahrscheinlichkeit, 1 sein.
Stimmt. Deshalb sagte ich, ich habe Ihnen unendliche Mengen von Stoff gegeben. Sie haben sie mir gegeben. Und wir haben sie in Ewigkeit fast tippen lassen. Deshalb muss P praktisch 1 sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass alles geschieht, ist sicher 1, sicher, wo diese Bedingungen gegeben sind. Was sagen Sie denn dazu? Glauben Sie, Professor der Mathematik, nicht an die Wahrscheinlichkeitsformel?
Das haben unsere Professoren uns vorgetragen, bis wir es auswendig kannten in Oxford.
Da haben sie, da hat der Bischof gesagt, also gut,
wenn es der Psalm sein muss, haben wir den Psalm produziert ohne einen Schöpfer,
ohne David,
der Schöpfer des Psalmes.
Das sagte Hax eben.
Und Sie sind nur ein bisschen komplizierter als der Psalm. Sie persönlich, Herr Bischof, ein bisschen komplizierter. Sie sind, darf ich es sagen, ein bisschen mehr höher an Negentropie für die Physiker hier. Die Ordnung bei Ihnen als Mensch ist ein bisschen mehr Psalm, aber in der gleichen Richtung.
Wenn das möglich ist, bei den Psalmen, bei der Erzeugung eines Psalms ohne David, dann sind Sie auch eine Möglichkeit ohne einen Schöpfer. Vor 2-3 Jahren habe ich einen Artikel gesehen in der Zeitschrift Science. Eine sehr gute wissenschaftliche Zeitschrift von Amerika. Und der Editor, der Herausgeber, hat einen sehr wüsten Brief bekommen von einem Leser. Sie wissen, es gibt Leserbriefe, nicht wahr? Das war ein Leserbrief. Der Leser sagte, Mr. Editor, wenn Sie planmäßig den Namen des Schöpfers verbannen aus Ihrer Zeitschrift, abonniere ich die Zeitschrift nicht mehr. Und da machte der Editor ein Vermerk zu diesem Brief, den er veröffentlichte. Und er sagte, wir haben immer noch in unseren Abonnentenkreisen Menschen, die ignorant sind. Die sind unwissende, dumme Leute. Dieser Schreiber, dieser Leserbrief, ist geschrieben worden von einem Mann, der die Geschichte nicht kennt und der diese Debatte von Huxley und Wilberforce nicht kennt. Leute, die die Fakten der Geschichte nicht kennen, sind es nicht wert, dass man über sie redet. Huxley hat bewiesen, dass es besser ist, an keinen Gott zu glauben, als an einen Gott zu glauben. Und seine Schlüsse sind tragfähig, sie sind richtig und niemand hat sie je widerlegt. Es ist möglich, den Menschen entstehen zu lassen, ohne einen Schöpfer, wenn man Materie genug hat und wenn man Zeit genug hat. Man muss nur Billionen von Jahren haben und unendliche Mengen von Materie und die Moleküle, wie auf sie getippt wird, wie sie miteinander reagieren, wie die Affen tippen auf die Schreibmaschine, die werden das andere tun. Und Menschen und Tiere und Pflanzen und die Biologie und die Elemente müssen zufällig entstehen, weil P, Probabilität, ist gleich 1, wo T und M unendlich sind. Das ist die Wahrscheinlichkeitsformel. Niemand hat das, sagte der Editor, je widerlegt. Deshalb nehmen wir es an. Wilberforce war von Huxley geschlagen. Hat nie wieder öffentlich geredet über diese Dinge. Nie wieder. Nie wieder. Man hat ihm das Maul, entschuldigen Sie, effektiv gestoppt. Und seit der Zeit kommt der Name Gottes in den wissenschaftlichen Hörsälen und in den wissenschaftlichen Zeitschriften kaum vor, meist aus Spott, wenn es genannt wird, weil sie überzeugt sind, dass es nicht nötig ist. Nun, sagte Wilberforce in seinem letzten Versuch, die Situation zu retten, aber er sagte, hören Sie mal, es ist höchst unwahrscheinlich, dass das geschieht. Es ist doch viel leichter, an einen Gott zu glauben, als an so einen Mechanismus zu glauben. Es ist doch viel süßender, doch zugeben. Nee, sagt Huxley, gebe ich nicht zu. Denn gucken Sie mal, sind Sie mit mir? Gucken Sie mal, sagt er,
Wenn es einen guten Gott der Liebe gibt, warum haben wir so einen bitterböse Welt? Wenn ein guter Gott so schlechte Arbeit macht und eine Welt macht wie unsere Welt, die ein Chaos ist, wo Menschen an Krebs sterben, und wenn sie nicht an Krebs sterben, werden sie in die Luft geblasen von irgendwelchen Waffen, wo Terroristen auf den Straßen sind, wo es Krieg und Krankheit gibt. Sagt er, Huxley, ich glaube, dass es viel leichter ist, an keinen Gott zu glauben, als an einen Gott zu glauben, der gut und böse ist. Sagt mir, hier in dieser Stadt, diese Woche, ein Religionslehrer, qualifiziert und die Religionslehre, sagte, ich glaube, dass Gott böse und gut ist. Und deshalb, wenn ich böse bin, bin ich göttlich. Sehen Sie, wo wir gelandet sind? Da sagte also Huxley, ich kann das nicht. Wogegen, wenn ich sehe, dass Böses und Gutes da ist, und wenn ich sage, dass die Welt durch Zufall in langen Zeitperioden hergestellt worden ist, dann ist nichts Gutes, nichts Böses da. Denn wenn eine Lampe mir auf den Kopf durch Zufall fällt und mich tötet, wenn das geschieht, dann ist das nicht böse. Das ist ein Unfall. Nicht wahr? Und wenn es ein Unfall ist, dann ist das nicht böse und nicht gut. Sie können die Leute für einen Unfall nicht schuldig haben sein, dass sie nachlässig waren. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand die Lampe nimmt und mich über den Kopf haut mit der Lampe, dann tut er es mit Willen und dann ist es böse. Nicht wahr? Er sagte, Huxley, es ist viel leichter zu sagen, dass die Welt durch Zufall entstand und dann gibt es nichts Böses und gibt es nichts Gutes. Und meine Ideologie, dass es keinen Gott gibt, dass ich ein Atheist bin, das passt der Weltsituation viel besser als ihre christliche Ideologie, dass es einen guten Gott gibt, der eine böse Welt machte. Okay? Was ist geschehen? Seit der Zeit sind die Christen in ihr Ghetto zurückgezogen. Sie nehmen an den öffentlichen wissenschaftlichen Entwicklungen nicht mehr teil. Sie sagen, wir wollen unsere Kinder nicht studieren lassen, denn dann verlieren sie ihren Glauben. Teilweise war, weil niemand versucht hat, zu erkennen, wo die Irrtümer sind. Okay? Das habe ich gelernt in der Universität. Da habe ich gedacht, also meine liebe Mutter, sie ist schon eine qualifizierte Lehrerin, aber sie glaubt, weil sie nicht weiß. Und ich weiß viel mehr als meine Mutter. Ich bin schließlich in der Universität Oxford. Und weil sie nicht weiß, bleibt sie im mittelalterlichen Glauben. Sie hat mir nichts zu sagen und ich bin Atheist geworden. Ich sagte es viel leichter, wie hat sie gesagt? Dann nannte er alle Gebundenheiten und Sünden gibt, die es gibt unter Studenten. Und er hatte sie direkt aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Deshalb habe ich das vorgelesen heute Abend. Und da habe ich gesehen, dass die Heilige Schrift wenigstens Selbsterkenntnis geben kann. Und er liebte die Heilige Schrift und konnte andere Menschen beurteilen, weil er die Heilige Schrift liebte und las. Das Ergebnis war, dass er da stand mit mir und redete in seinem Studierzimmer bis 11, 12 Uhr in der Nacht und zeigte mir, dass ich ein Heiland brauchte. Da habe ich ihm zuerst gesagt, aber wissen Sie, ich kann nicht an Christus glauben, denn Christus hat an dieses Zeug geglaubt, was ich Ihnen letzte Woche gesagt habe. Er glaubte an Adam und Eva. Er glaubt an das ganze Alte Testament. Wenn er Gottes Sohn ist, würde er eines Besseren wissen als das. Und er sagt, ich weiß es nicht, vielleicht ist die Wissenschaft, die Sie mir gepredigt haben, irgendwie ein Irrtum. Ich weiß nicht selber wo. Aber vielleicht hat Christus doch recht. Denn er glaubte an Genesis 1 bis 11, wovon wir letzte Woche sprachen. Ich kann Ihnen nicht antworten, weil ich kein Wissenschaftler bin. Er war sehr, sehr demütig. Aber eins weiß ich, dass Christus sie kennt und sie neu machen kann. Und wie er da stand, nicht wahr, Generäle können sehr krustige, alte Leute, schwierige Menschen sein. Aber wie man da ihn stehen sah, ein ganzer Mann, ehrlich bis zum Herzen war er. Da hat er gesagt, na gucken Sie mal, Christus, den Sie verachten und sagen, er wisse nicht, was Sie wissen, der hat mich neu gemacht. Und ich habe Ihnen gezeigt, was das lebendige Zeugnis des lebendigen Christus ist im Herzen. Und wenn Christus das tut, dann muss Gott sein. Denn Psychologie kann es nicht tun, Menschen neu machen. Wie er da stand, das war ein Zeugnis. Viele Jahre später bin ich eingeladen worden zu Professor Karl Heim in Tübingen. Und Professor Karl Heim wurde 80 Jahre alt. Und Professor Karl Heim war ein guter Professor. Und weil ich dort in der Universität Tübingen evangelisierte, wollte er den jungen englischen Evangelisten sehen. Der lud mich zu seinem Kaffeetisch ein, mit 80 Jahren. Und da haben wir über die Evolution gesprochen. Der wusste nicht viel. Aber dann habe ich ihn gefragt, Herr Professor, sagen Sie mir, was ist die effektivste Methode, Studenten und Akademiker zu Christus zu bringen, in ihrer Erfahrung? Und wissen Sie, was der alte Mann tat? Er überlegte, als ob er betete. 2-3 Minuten. Und dann guckte er rauf zu mir und sagte, mit Wissen wird es nicht getan. Das lebendige Zeugnis des lebendigen Christus im Herzen, das ist die effektivste Methode. Das habe ich nie vergessen. Denn bei mir, genau das hat gewirkt. All das Wissen hat mich nur aufgehalten. Aber das, was dieses falsche Wissen überwunden hat, war das Zeugnis eines Mannes, der Christus und sein Wort lieb hatte und ihm gehorchte. Und das gibt eine Haltung und eine Ausstrahlung, die die effektivste Methode darstellt, Christus zu vermitteln. Wenn ein Mensch das nicht hat, wenn er voller Komplexe ist und voller Kompromisse ist, wird er nie Menschen zum Glauben bringen. Und der General Frost, durch das Zeugnis des lebendigen Christus in ihm, hat all meine Wissenschaft über den Haufen geschmissen. Ich verstand nicht. Nichts davon, wo der Irrtum lag. Gar nicht. Aber die Kraft eines Mannes in dem Geiste Gottes hat's getan. Da bin ich es geworden. Es dauerte einige Wochen. Überlegte ich mir das. Und dann still in meinem Kämmerlein zu Hause habe ich das Knie gebeugt vor Christus und habe mein Leben ihm übergeben. Aber nicht, weil man mich hinein argumentiert hatte. Viele Leute meinen, dass ich in diesem Irrtum stecke, dass ich die Leute durch Argumente Christen machen kann. Das kann ich nicht. Aber die Art und Weise, wie ich argumentiere, wenn die Art und Weise des Zeugnisses des lebendigen Christus ist, dass ich auch meine Feinde lieb habe, das tut es. Das ist, was es macht. Nun, da sagte ich zum General, nachdem ich gläubig geworden war,
und er mich bat, ihm zu helfen in seiner evangelistischen Tätigkeit. Ich sagte aber, General, das ist sehr, sehr gut. Aber Christus, wenn er Irrtümer an sich hatte, wenn er sagte, Adam und Eva und Evas Erzeugung durch Adams Lippe und all diese Dinge und sieben Tage, sechs Tage der Schöpfung, wenn Christus all das glaubte, steckt er in Irrtum. Wie kann, wenn er Gottes Sohn ist, in Irrtümern stecken? Und er sagte zu mir, mein Bub, er nannte mich my boy. Habe ich nie sehr gern gehabt. Aber my boy, sagte er, eins will ich dir jetzt sagen. Die Probleme, die intellektuellen Probleme, jetzt hören Sie zu. Die intellektuellen Probleme werden nach und nach bei dir gelöst, wenn du fortschreitend seinem Wort gehorsam bist und ihm. Du darfst nicht erwarten, dass das plötzlich alles gelöst wird, als ob Schuppen von den Augen fallen, lieber Paulus. Das darfst du mit diesen intellektuellen Fragen nicht erwarten. Aber wenn du Schritt für Schritt in der Nachfolge deines Heilandes bleibst, der dir die neue Kreatur in Christus gegeben hat, dann garantiere ich, dass er deinen Verstand auch klärt. Wissen Sie, es war bei Daniel. Und er hat mir Daniel gesagt. Daniel war ein Bub, hat gehungert, war gefangen, kam nach Babel, Nebukadnezar, und die wollten ihm unreine Speise geben, was dem Juden nicht erlaubt ist. Daniel nahm seine drei Freunde zu sich und die haben gebeten, gesagt, das dürfen wir nicht essen. Und da kam der Arioch nicht wahr und sagte, wenn ihr das nicht esst, kostet es mich den Kopf, wenn ihr das nicht esst. Und sie sagten, probiere es 10 Tage mit uns, mit Linsen und Wasser. Buben, die einen Abgrund haben statt einen Magen, nicht wahr? Die essen können alles, was es gibt. Die wählten in Gehorsam zum Wort Gottes Gemüse, Linsen und Wasser statt Wiener Schnitzel und Mais und Brüsseler und alles, was es gibt, nicht wahr? Lieber als das und den guten Wein des Königs lehnten sie ab aus Gehorsam. Und das Ergebnis war, sind Sie mit mir? Das Ergebnis war, dass Daniel 10-mal weiser wurde als alle Weisen zu Babel. So reagiert Gott. Und da hat mir der General das gesagt. Er sagt, wenn du in der Nachfolge bleibst, wird Gott deinen Verstand öffnen. Das habe ich nie vergessen. Gott sieht auf ein gehorsames Herz. Und dann öffnet er schrittweise den Verstand. Nun, wie ist das geschehen? Ich habe mir sehr viel Sorge gemacht um dieses Beispiel der Schreibmaschine. Denn das war so einleuchtend, dass der Zufall es machen kann, wenn man genug Zeit und Materie hinzugibt. Und dann ist es nicht mehr nötig, an einen Schöpfer zu glauben. Und sie finden immer, dass die Leute, die wegkommen vom Schöpfer, durch die Evolutionslehre, die werden mit der Zeit abgestumpft und haben keinen lebendigen Christus im Herzen zu oft. Gibt Ausnahmen, aber so oft ist es der Fall. Und da habe ich das überlegt. Wissen Sie, ich habe 20 Jahre überlegt, wo der Irrtum in der Denkweise war, wo das Non Sequitur war, bei Huxley. Und ich habe all die Bücher gelesen, nie eine Antwort gefunden. Ich habe selber studiert, nie eine Antwort gefunden. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, um es aufzulocken. Eines Tages, um gerade diese Jahreszeit, war es in Chicago, minus 25 Grad.
Unter Null. Minus 25 Grad. Und der Schnee
war so tief, dass wir unser Auto verloren hatten im Schnee.
Und ich musste mit dem Zug nach Chicago. Und der Zug
drin, im Zug, die Amerikaner tun das,
war 30 Grad heiß.
Und draußen war es minus 25 Grad kalt.
Und da stieg ich aus diesem Zug. Oh, ich habe immer noch den Anzug, den Mantel, den ich da hatte. Man musste besondere Vorrichtungen haben in den Ärmeln, dass der Wind nicht pfeift hier und einen die Schultern eingefriert, nicht wahr? So schrecklich ist der Wind da in the Windy City, die Stadt, die vom Wind verweht wird. Ich stieg aus diesem Zug und da kam mir dieser Wind entgegen, wie nur in Chicago sein kann. Und ich stand dort an dem Straßenübergang für Fußgänger. Und da kam mir die ganze Sache entgegen wie ein Schock.
Und in diesem Schockzustand, wie ich über die Straße ging, fiel mir die Antwort ein.
So, es dauerte weniger als ein Bruchteil einer Sekunde und ich sagte also, wie dumm, dass du das nicht gesehen hast, all diese Jahre, 20 Jahre, hast du davon geträumt und hast nie gesehen, wo der schreiende Fehler ist.
Haben Sie den Fehler gesehen? Gehen Sie, wohnen Sie in Chicago. Und wenn das Sie nicht kuriert, dann kann ich nichts dafür.
Bin ich über die Straße gekommen und ich brauchte nur hinzugehen ins Labor und in 2-3 Tagen das alles aufzuschreiben, was in dem Geistesblitz geschrieben ist. Das ist der Ursprung, warum ich den Namen genommen habe für das neue Buch Geistesblitze. Denn das war ein Blitz plötzlich.
Was ist der Blitz?
Ganz einfach. Und dann sind wir beinahe zu Ende, denn es ist Sonntagabend.
Die Schreibmaschinen. Da liegt der Irrtum. Nehmen wir eine Schreibmaschine, die wie eine normale Schreibmaschine schreibt, wenn der Hebel, es ist eine Wilder Smith Schreibmaschine,
patentiert, deshalb werde ich Multimillionär
in einigen Hunderten von Jahren, nicht wahr? Aber diese Schreibmaschine, die neue, die hat einen Hebel dran. Wenn der Hebel nach rechts gezogen ist, schreibt die Maschine wie eine normale Schreibmaschine. Der Affe oder ich habe A im Kopf und A geht durch meinen Arm, durch meinen Finger auf die Tastatur A. Und ich drücke A und A geht durch die Maschine, kommt aufs Papier und bleibt dort. Wenn man es wegmachen muss, muss man tuschen mit Tippex oder so etwas, nicht wahr? Aber es bleibt da. Sie können es nicht enttippen. Es bleibt da. Es ist eine Einweg-Schreibmaschine. Alle Schreibmaschinen sind Einweg-Schreibmaschinen dieser Art, die Huxley benutzte.
Nun, meine neue Maschine hat einen Hebel. Wenn man den Hebel nach links schiebt, dann ist die Schreibmaschine ein bisschen anders. Ich denke A, oder der Affe denkt A, wenn er überhaupt denkt, und A geht durch seinen Arm auf die Tastatur, Tastatur runtergedrückt, A geht auf das Papier und schreibt A. So weit, so gut.
Aber wenn ich dann den Finger, oder der Affe den Finger hebt und den Finger wegnimmt, steigt das A vom Papier auf und hinterlässt keine Spur, nichts. Es tippt ein und es tippt aus mit gleicher Fazilität. Und das A steigt vom Papier auf, geht durch die Maschine hindurch, kommt in die A-Tastatur, durch den Arm hinauf und geht zurück in den Kopf, wo das A hergekommen ist. Und wenn ich B tippe,
mit dem Hebel nach links, geht B von meinem Kopf runter durch den Arm, durch die Tastatur auf die Maschine, aufs Papier. Und sobald der Finger aufgehoben wird, steigt das B, ohne Spur zu hinterlassen, geht zurück in den Kopf, wo das B herkam. Die Schreibmaschine ist eine reversible Schreibmaschine. Okay? Tippt ein, genauso schnell, wie es austippt. Okay? Jetzt stelle ich Ihnen die 1000-Dollar-Frage. Wenn Sie nicht aufgepasst haben, werden Sie mir die falsche Antwort geben.
Aber eine Antwort habe ich von Ihnen jetzt, denn ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet, das ist lang genug. Passen Sie auf.
Wie lange müssten die Affen von Huxley mit einer solchen Maschine tippen, bis sie den 23. Zahn getippt haben? Haben Sie Ihr Taschenrechner da?
Früher konnten die Schweizer Kopfrechnen nicht, aber jetzt können sie nicht mehr. Sie müssen es mit Rechnern machen.
Wie lange müsste ein Affe tippen, um den 23. Zahlen von Huxley rauszubekommen, durch Zufall, lange Zeitperioden und Materie? Na, bitteschön, sagen Sie mir doch. Ist jemand mutig? Die Damen sind mutiger als die Männer. Was meinen die Damen? Was? Sie sind schüch? Wie lange? Also gucken Sie mal, ich helfe Ihnen. Ich bin gutmütig, nicht wahr? Ich helfe. Wenn er eingetippt hat, eine Minute, hat er ausgetippt, auch eine Minute. Wenn er eine Nanosekunde getippt hat, war nach einer Nanosekunde ausgetippt hat, hat er genauso viel getippt nach einer Nanosekunde wie nach Millionen von Jahren. Man kann nicht vorwärts kommen. Es tippt ein und es tippt aus. Okay? Und deshalb mit einer solchen Maschine hätte Huxleys Versuch nie funktioniert. Jetzt passen Sie auf. Alle chemischen Reaktionen Ihres Körpers, Ihr ganzer Aufbau heute Abend, dass Sie mit mir denken können, ist dadurch bedingt, dass alle Reaktionen, die organisch sind in Ihrem Körper, so reversibel sind wie die Schreibmaschine. Die gehen vorwärts und sie gehen rückwärts. Und nur wenn Sie besondere Informationen hineintun, gehen Sie nicht rückwärts. Und das ist eine Sache des genetischen Codes, das zu tun. Aber weil Sie eine reversible Schreibmaschine sind, chemisch gesehen, können Sie nicht synthetisieren und nicht einmal den 23. Zahn synthetisieren und nicht einmal den Bischof Wilberforce synthetisieren. Geht nicht. Es ist dadurch gekommen, dass die Mathematiker oft ihre Chemie nicht gelernt haben. Die haben ihre Aufgaben nicht gelernt. Sie haben die Wahrscheinlichkeitsformel benutzt bei reversiblen Reaktionen, wo die Wahrscheinlichkeitsformel nur gültig ist bei irreversiblen Reaktionen. Und wenn die Reaktionen in Ihrem Körper Millionen von denen haben sie, alle reversibel sind, bitteschön, gibt keine Synthese. Wenn Sie aber die Reaktionen so machen, dass sie irreversibel sind, wie bei Huxley-Schreibmaschinen, dann geht's langsam mit Information. Aber je mehr Information Sie hineintun aus dem genetischen Code, desto schneller wird die Synthese vor sich gehen. Aber die Chemie allein kann es nicht tun. Und Huxley hat gesagt, die Maschine, die Natur allein kann es tun. Und gerade das ist der Denkfehler von Huxley. Ihr habt das gesagt in der Universität Oxford letzte Woche.
Wir haben einfach gesagt, er ist der Einzige, der die Wissenschaft anwendete. Aber sie stimmten doch gegen den Schöpfer, weil das eine emotionelle Sache, eine ideologische Sache ist, die ihre Ideologie von der Wissenschaft her kaputt gemacht hätte.
Verstehen Sie?
So ist das. Also habe ich Ihnen jetzt klar gemacht, worum es nicht geht. Der Irrtum liegt in diesem Beispiel von Huxley, der 120, 130 Jahre geblieben ist,
ohne es jemand gesehen hat. Verstehen Sie? So darf man die Wissenschaft nicht treiben.
Und die falsche Wissenschaft bringt einen Menschen ab
von seinem Schöpfer, wogegen die richtige Wissenschaft ihn bestätigt in seinem Glauben an einen Schöpfer. Lassen wir das und ich mache jetzt Schluss.
Man bekommt die Gemeinschaft nur, wenn man reinen Tisch macht. Und wenn Sie reinen Tisch machen mit Ihrem Schöpfer, reinen Tisch, garantiere ich Ihnen, dass der Schöpfer Jesus Christus Wirklichkeit wird in Ihrem Herzen. Ich gebe Ihnen eine zweite Option und dann bin ich wirklich fertig. Hätten wir Vater gesagt, Vater, wir sind deine Kinder, du liebst schnelle Autos, wir auch. Du kannst uns deshalb verstehen, wenn wir dein Auto gestohlen haben, denn wir sind deine Kinder. Und du hast uns so gemacht und deshalb haben wir es getan. Ist eigentlich deine Schuld und nicht meine Schuld. Meinen Sie, dass mein Vater nicht die Reitpeitsche geholt hätte? Wenn wir gewagt hätten, ihm das zu sagen, wir sind nur deine Kinder und wir machen nur was, weil du uns so gemacht hast. Wissen Sie, es gibt sehr viele Leute, die sagen, Gott hat mich mit Geschlecht und Sex gemacht, deshalb treibe ich Unzucht und Ehebruch, mit wem ich will. Er hat mich zu einem Tier gemacht, wenn ich mich wie ein Tier benehme, dann ist es seine Schuld. Und sie machen weiter mit Abtreibungen und töten die Frucht des Leibes, wo Gott gesagt hat, du sollst nicht töten. Besonders in Bezug auf die Frucht des Leibes ist das gesagt. Besonders im Alten Testament. Wenn das unsere Einstellung ist, dann, liebe Freunde, werden Sie nie den lebendigen Christus im Herzen haben. Nie. Das garantiere ich Ihnen. Vater war uns Wirklichkeit geworden, weil wir reinen Tisch machten. Und wenn Sie reinen Tisch machen mit Ihrem Heiland, dann wird er